herzlich willkommen zu einer neuen Episode des System Matters Rollenspiel Podcast. Diese Episode ist eine besondere Episode, denn sie ist ein Mitschnitt vom DCC-Tag. Und am DCC-Tag haben wir uns mit dem Thema Fanzines beschäftigt, und zwar in diesem kleinen Workshop. Das Ganze lief bei YouTube als Video-Workshop und kann natürlich dort immer noch geschaut werden. Wir haben aber für alle Podcast-Hörer die Audiospur einmal abgegriffen, sodass ihr das bequem auch einfach nur anhören könnt. Innerhalb der folgenden Episode werde ich ab und an mal Dinge hochhalten. Das sind dann verschiedene Fanzines, die ich dann irgendwie dabei hatte, um sie ein bisschen zu zeigen. Und zwischenzeitlich ist das Audio ein wenig schlechter geworden. Das liegt daran, dass wir die Kamera gewechselt haben zwischendurch. Ich habe versucht, das Beste zu machen, damit man es verstehen kann, und ich hoffe, dass das immer noch hörbar ist. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Mitschnitt von unserem Workshop, und wie gesagt, wer möchte, kann das Ganze auch noch als Video anschauen und sieht dann, wie ich ein paar sehr obskure Fanzines hochhalte, unter anderem das Pendragon-Fanzine Beaumain. Damit ist dann die Vorrede auch beendet und die eigentliche Episode kann starten. Viel Spaß dabei!
Alles klar, herzlich willkommen zu unserem Workshop »Wie mache ich ein Fanzine?« Dieser ganze Workshop wird aufgezeichnet, das heißt also auch für alle Leute, die live zuschauen, gibt es die Möglichkeit, irgendwelche Fragen zu stellen. Für alle anderen bleibt nur die Kommentarspalte übrig. Mit mir dabei ist der Andreas. Hallo Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man ein Fanzine macht. Und die große Frage ist natürlich, Andreas, warum sollte man denn heutzutage noch ein Fanzine machen? Druckpublikationen sehen ja wahnsinnig toll aus heutzutage. Warum sollte ich so ein zusammengetackertes Ding bauen?
Die übliche Antwort ist, weil es geil ist. Nein, also ich glaube, jeder Rollenspieler hat irgendwie den Drang, auch mal Sachen zu machen, irgendwas zu veröffentlichen oder den Leuten irgendwie, was man so hat, zur Verfügung zu stellen. Nicht umsonst gibt es so viele Hobbyleute, die halt im Rollenspiel veröffentlichen. Und wenn man damit anfängt, ist es super gut, sich eine kleine Hürde zu setzen. Und diese kleine Hürde wäre in dem Fall, dass man sich was Kleines sucht, was man halt auch fertig kriegt. Ja, wenn ich meine 10-teilige Kampagne, wo jedes Abenteuer für 8 Spielabende ausgelegt ist, schreiben will, dann ist das sicherlich cool, aber das ist was, wenn ich anfange, kriege ich nie fertig. Kann ich euch gleich sagen?
Das stimmt.
Ein langes Abenteuer, wenn ihr damit anfangt, ihr werdet es nicht fertig machen. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Es gibt Leute, die sind cooler als ich. Wenn ich nicht mit Rezensionen angefangen hätte, hätte ich nie was fertig gekriegt. Insofern ist da ein Zine ziemlich cool, weil das ist einfach zu machen. Man kann es zur Not machen, wie man das früher gemacht hat, mit Schere, Tesafilm und einem Kopierer und einem Tacker. Den Tacker brauchen wir trotzdem, ein Aluminium-Lineal und ein Messer brauchen wir vielleicht so oder so. Ist das der Workshop? Ja, das ist der Fernsehworkshop. Ja, war hier gerade eine Frage im Chat.
Okay.
Heutzutage würde man wahrscheinlich weniger Schere und Papier nehmen, auch wenn das einen super coolen Retro-Schick hat, wie du uns ja nachher noch zeigst. Aber heutzutage würde man sich wahrscheinlich einfach an seinen Computer setzen und mit Word oder womit auch immer sich ein Zine machen. Und das ist ganz einfach zu machen, weil wir haben nur ein Einspalten-Layout. Das ist klein. Wir können mit Public Domain Art arbeiten. Wir können zur Not selber Strichmännchen machen, weil so ein Fanzine ja auch hobbymäßig aussehen darf. Und deswegen sind Zines toll, weil sie uns erstmal ermöglichen, was Leichtes zu arbeiten. Aber es hat ja noch einen zweiten Grund, warum Zines toll sind, und den sagst du mir jetzt, Daniel.
Es ist, natürlich eine grundsätzlich gibt es ja nicht mehr viel hinzuzufügen, ja? Aber die Idee diesen Do-it-yourself-Bereich, also eben nicht nur eben zu konsumieren, sondern eben beizutragen, zu machen. Das ist ja so ein besonders wichtiger Teil auch gerade in der Rollenspiel-Community. Wir hatten uns in einem Podcast schon mal darüber unterhalten, wie dieser Do-it-yourself-Gedanke da zu verstehen ist und welche Aspekte der alle umfasst. Es ist ja nicht nur Fanzines, es geht ja auch um Hausregeln, sich selbst für seine eigene Kampagne eben Regeln zu schaffen oder eben, neue Monster sich auszudenken und die dann anschließend auch in der Community zu verbreiten. Und ich muss sagen, es gibt dann noch einen anderen Punkt, der vielleicht etwas merkwürdig klingt, aber so ein Fanzine, was man hat, das hat irgendwie für mich mehr Bestand als ein reines PDF, weil es gibt Sachen, die verschwinden einfach im Internet im Laufe der Zeit. Das wird bestimmt jedem schon mal passiert sein, dass man sich denkt, Ach, da gab es aber dieses tolle PDF von einem System, was nicht mehr existiert. Oder die Charakterbögen oder sowas. Wo sind die denn hin? Die sind weg. Und es ist immer gut, noch einen Ausdruck irgendwie zu haben. Also ich kam auf das Ganze, weil ich ein Seminar gehört habe zum Thema Robert E. Howard Fanzines, also vom Autor von Conan. Und da war eben jemand, der sagte, ja, ich habe hier ein Fanzine aus den 40er Jahren. Und ich kann das noch ohne Probleme benutzen. Wenn ich ein Word-Dokument aus dem Jahr 1996 öffnen möchte, könnte ich schon Probleme kriegen. Vielleicht ist da was verrutscht. Vielleicht fehlt mir die Schriftart, die ich damals verwendet habe und so weiter. Wenn es aber ausgedruckt ist, ist es im Regal und ich kann es immer noch benutzen. Und das, finde ich, ist auch viel wert heutzutage.
Ja, ich genau. Also das ist schon für sich selber ist es ganz nett. Und die Möglichkeit, keine Ahnung, in 10 Jahren sich mal anzugucken, was man da so gemacht hat, egal ob man jetzt später weitergemacht hat und professioneller, also natürlich immer noch im Hobby, aber professioneller weitergearbeitet hat in der Rollenspielszene oder ob man einfach nur damals was gemacht hat. Man hat so ein Zine im Schrank stehen, das in ein paar Jahren mal wieder rausholen und mal durchblättern und entweder drüber lächeln, was man da so damals für Gedanken hatte oder eben sagen, das ist gut. Das ist schon cool. Was ich aber auch nochmal ein bisschen hervorheben möchte, ist dieser DIY-Gedanke, ne? Dieses ganze Do-it-yourself. Ich finde, eine Szene, die sich hinsetzt und versucht, coole Dinge zu machen, die irgendwie neu sind, irgendwie die Leute, die was zu sagen haben und sich die Mühe machen, diese extra Hürde zu gehen und nicht nur einfach einen Blogpost zu schreiben, sondern einen Zine draus zu machen. Das sind diejenigen, die sich ein kleines bisschen mehr arbeiten, ein kleines bisschen mehr Mühe in so ein Projekt stecken. Und das sind diejenigen, die die Szene wahnsinnig bereichern können. Man hat dann so eine gewisse Diskussionskultur, man hat, weil eben da mehr Arbeit reingesteckt wird, ist das meistens etwas kreativer. Das sind Leute, die diese Mini-Extra-Meile gehen, um was Cooles zu machen. Und da kommen sehr, sehr, sehr kreative Sachen, sehr coole Dinge bei raus, über die man sprechen kann und die darüber die Szene erweitern. Also gerade im Oldschool-Bereich gibt es ja diese ganze DIY-Szene. Da gibt es ein paar Leute, die sind richtig gut und das sind Projekte, die ohne Kickstarter und ohne Fanzine ursprünglich mal nie stattgefunden hätten. Und die, also keine Ahnung, so Black Hack oder sowas, was ja die Szene wirklich sehr bereichert hat oder ähnliche Dinge. Sowas würde halt ohne diesen ersten Schritt nicht stattfinden. Und dazu sind Zines einfach ganz toll, weil da die Extrameile eben nur eine Extrameile ist und nicht, wenn ich ein fettes Buch mit professioneller Grafik und professionellem Layout habe, dann ist es eben nicht eine extra Meile, dann sind es eben 100 extra Meilen. Und die sind häufig schwer zu knacken.
Ja, also gerade als Privatperson ist das super schwierig. Als ein Mannmacher oder ein Fraumacher ist er super kompliziert, alles zu können. Ne? Also man muss schreiben können, man muss layouten können, man muss noch ein bisschen Grafik können und vielleicht muss man sogar zeichnen können und die Schriftarten müssen richtig sein und so weiter. Und das ist bei so einem Vollfarbding, was dann auch natürlich toll in der Herstellung ist, einfach eine sehr große Hürde, wie du schon sagtest. Und da ist natürlich das Zine als sehr kleines Element schon ganz cool. Wollen wir doch uns mal die Teile kleinschrittig anschauen, die benötigt werden, um so ein Fanzine zu machen. Mhm. Ich habe damals für Dungeon Core Classics ein Zine gemacht, und zwar mit dem schönen Titel »Wie mache ich ein Fanzine?«
Darf ich auch?
Genau, sehr gut. Und die Idee dahinter war eigentlich, weil gerade auch bei Dungeon Core Classics die Zine-Szene sehr aktiv ist und da eben sehr viele Regelvarianten zum Beispiel erscheinen von Dungeon Core Classics, also zum Beispiel Starcrawl oder Cybersprawl Classics oder das Cthulhu Call Classics. Das sind alles so Bereiche, die sich eben in dieser Zine-Kultur entwickelt haben. Ne? Natürlich sind die Diskussionen modern über Facebook, damals eben Google Plus, wo super viele Leute aktiv waren. Aber am Ende floss das immer rein in das Fanzine, also das Ding, was man in der Hand hat. Und das Ding, und das muss man ja auch sagen, auch ein großer Vorteil, das Ding, was du auf einer Convention siehst. Du siehst eben nicht das PDF auf der Convention, wenn du an einem Stand bist oder so, sondern du hast dieses Ding in der Hand und das liegt dann auf dem Tisch. Und das kann man direkt konsumieren. Das ist ganz cool eigentlich.
Es gibt ja auch bei Kickstarter immer wieder Zine-Aktionen. Hm? Wo Leute im Rollenspielbereich Publikationen machen sollen auf Zine-Größe, Und die werden dann gekickstartet. Und das wird dann, man hat dann ein bisschen mehr Promotion, weil das halt so eine ganze Aktion ist und die Leute sich dann gegenseitig so ein bisschen pushen und erzählen, was sie cool finden und was nicht. Und dann macht man bei dem Kickstarter mit und kann dann eben entweder gedruckt oder eben gut, ist dann halt auch häufig PDF, weil wenn mir ein Amerikaner ein Sieben schickt, bin ich halt hinterher pleite, während wenn ich mir das PDF selber ausdrucke und hefte, und wie man das macht, zeigt sich ja Daniel ja gleich, dann habe ich es mir halt quasi selber gebaut aus dem, was da ist. Und da sind sehr, sehr coole Sachen dabei. Also ich habe bei einem mitgemacht, wo ich sehr gespannt bin, das ist so eine, habe ich irgendwann schon mal erwähnt in irgendeinem anderen Gespräch mit Daniel. Ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt, aber das ist so eine kleine Weltbeschreibung, eine Fantasy-Welt mit Schildkrötenmenschen und ein Raumschiff ist hochgelandet und ist dann dabei, die Welt zu verändern, einfach dadurch, dass es da ist, so infektionsmäßig und so. Und neue Wesen tauchen auf und so. Und man hat dann da so ein kleiner, ob das jetzt eine Sandbox wird oder ob das eine Setting-Beschreibung ist, weiß ich nicht. Das Cover war so super cool und abgefahren, dass ich deswegen schon mitgemacht habe. Und das waren dann halt, ich glaube, $8 oder so. Und dann kriegt man das halt dann als PDF zugeschickt. Und heutzutage hat ja fast jeder einen Tintenstrahldrucker zu Hause. Dann druckt man sich das aus, heftet sich das zusammen und hat sich seinen Sieben dann selber gemacht. Das ist schon sehr cool. Und die nicht umsonst gibt es halt diese Sieben-Geschichten. Weil das Leute sind, die dann eben 48 Seiten oder 40 Seiten A5 haben. Das sind Textmengen, die sind überschaubar. Das sind Bildermengen, die sind überschaubar. Und so, das ist schon...
Genau, das ist eigentlich alles eine ganz, ganz nette Angelegenheit, würde ich auch sagen, ja. Kommen wir mal in den zweiten Teil des Workshops, eben wie man in 5 Schritten sein eigenes Fanzine macht, mit ein paar Beispielen. Und dann im dritten Teil wollen wir uns ein paar Inspirationen anschauen. Also ich habe hier einen kleinen Stapel Fanzines neben mir, die kann ich dann einmal kurz zeigen, zu verschiedensten Systemen und so. Und dann habe ich im letzten Teil noch eine kleine Ankündigung, denn sowas Ähnliches wie Kickstarter wollen wir auch machen, aber in einem ganz kleineren Rahmen. Aber das berichte ich dann gleich.
Oh, da bin ich ja genauso.
Ja, du bist genauso überrascht. Da hast du noch gar nichts von. Ja, ja, das ist auch für dich dann nochmal eine spannende Angelegenheit.
Ja, super, super gut. Ich komme mir gerade wieder vor wie in einer Morningshow. Total gut. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja,
sehr, sehr gut. Okay, also 5 Schritte zum eigenen Fanzine. Ist im Grunde relativ simpel. Als erstes Schritt muss ich natürlich überlegen, worüber möchte ich überhaupt schreiben? Und da bietet dir natürlich die Welt des Rollenspiels oder auch jede andere Welt, denn man kann natürlich zu jedem Thema ein Fanzine machen, unendliche Möglichkeiten. Wenn man überlegt, dass man vielleicht nur für seine eigene Gruppe seine Kampagne zusammenfassen möchte, kann man daraus ein Zine machen, das Ganze schön aufbauen und dann eben seiner Gruppe als Erinnerung geben für die gelaufene Kampagne. Wenn man anfängt, ein Rollenspiel zu spielen und man möchte Tagebuch führen, dann kann man das nicht nur in Blogform machen, sondern man könnte es auch in Zine-Form machen und ebenfalls dann anschließend der Gruppe geben. Hättest du oder noch Ideen?
In der Kampagne die wichtigen Informationen, die man hat, in Zine-Form zusammenfassen. Die ganzen
auch gut.
Erzähl, die ganzen magischen Gegenstände und so. So quasi die Campaign-Bible, wenn man es so nennen will. Ne? So, wo muss ich selber drauf zurückgreifen, wenn ich spiele? Und wenn man das als Zine vor sich liegen hat, das ist ja dann dreifach cool.
Ja, definitiv.
Am Ende kann man das dann auch den Spielern schenken, wenn die Kampagne vorbei ist.
Ja. Großartig, ja. Man könnte auch Interviews mit seinen Mitspielern führen, was irgendwie in der Kampagne einem gefallen hat, was man besser machen könnte beim nächsten Mal. Und man könnte das dann festhalten. Dasselbe könnte man auch für eine Convention machen, wenn man auf einer Con war, dass man mit Spielleitern Interviews führt, warum er gerade dieses Abenteuer ausgewählt hat, warum diese Situation so gut funktioniert hat im Spiel. Solche Geschichten könnte man eben auch machen. Oder eben auch Kochrezepte sammeln. Auch möglich. Warum nicht?
Wobei wir da wieder bei den DIY-Gedanken sind. Ne? Wenn man nämlich mal seine eigene Kampagne Revue passieren lässt, zusammenfasst, die Spieler interviewt, sich überlegt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, da sind wir wieder nämlich in dem Bereich, wo man sich Gedanken macht und wo man diskutiert, was ist cool am Rollenspiel für mich und vielleicht auch für andere Leute. Ja. Und man kann sich dann überlegen, ob man die Interviews und die allgemeingültigen Sachen, sag ich mal, zusammenfasst und sogar dann von mir aus als PDF auf den Blog stellt oder eben wirklich druckt und mit rausgibt. Weil das sind Sachen, die zum Beispiel Daniel und ich beide sehr, sehr gerne lesen, weil da lernt man viel mehr draus als aus dem neuesten DSA-Quellenbuch oder D&D5-Quellenbuch oder sowas. Weil das sind halt Sachen, die kennen wir größtenteils schon. Und manchmal ist das so im Interview von einem Spieler, mehr zu lernen als aus einem 200-Seiten-Spielleiterkapitel von welcher Großproduktion auch immer.
Ja, vor allen Dingen, es ist auch so cool, eben gerade auf einer Convention, man trifft ja dann auch ganz neue Leute. Und wenn man sich das Ganze anschaut und dann einfach mal, es sind ja dann auch normale Leute, es sind ja vielleicht keine Leute, die sozusagen irgendwie publiziert haben oder sowas, ne, im Rollenspielbereich, die nie irgendwo mitarbeiten, sondern irgendwie alles auf Fanbasis machen, weil die das System irgendwie cool finden. Weil die haben jetzt zum Beispiel das erste Mal das Alien-Rollenspiel ausprobiert und dann könnte man anschließend ein Interview machen und dann einfach das auch festhalten. Ich finde sowas super spannend.
Ist es. Ja. Für diejenigen, die sich das aufgezeichnet angucken, hier merkt gerade jemand im Chat an, dass ich bei DCC eine Rubrik mit Todesanzeigen anböte. Das ist wirklich ziemlich cool. Ja,
warum nicht? Aber das ist doch schön gemachte Sachen. Das wäre doch ein cooles 16, 20 Seiten sehen. Das wäre auch eine ganz witzige Angelegenheit. Ja.
Wobei, wenn man 16 bis 20 Seiten mit Todesanzeigen vollkriegt, meine Güte, dann hast
ja. du... Aber das dürfte wohl unproblematisch sein bei dem Trichter. Okay, also es gibt genug Sachen, die man machen kann. Ne? Also da gibt's, ich habe eine kleine Liste gemacht, die man dann machen kann. Man kann eben auch Abenteuer in Zine-Form machen. Das geht natürlich auch. Oder seine Hausregeln zusammenfassen. Alles Optionen, die man durchaus tun kann. Das ist der erste Schritt. Also erstmal überlegen, was mache ich überhaupt. Als zweiten Schritt kommt natürlich dann die Textarbeit. Das heißt also, man muss sich hinsetzen, man muss es wirklich schreiben. Das ist tatsächlich ein bisschen Arbeit, das darf man nicht unterschätzen, aber das Ganze wird natürlich belohnt, weil man relativ unmittelbar sieht, wie schnell man die Seiten so vollkriegt, finde ich. Also, weil das Zine ist ja eben endlich. Das ist nicht ein 40-seitiges A4-Heft, sondern vielleicht hat es nur 20 Seiten in A5. Und das geht dann relativ rasch. Gerade wenn man große Überschriften zum Beispiel wählt, dann kriegt man das Zine schnell voll. Hättest du denn noch allgemeine Tipps zum Thema Schreiben, Andreas? Also egal, was man so schreibt.
Egal, was man schreibt. Also selbstverständlich, ja. Der erste Tipp ist der grundlegende Tipp von Stephen King. Oder beziehungsweise bei ihm habe ich das erste Mal so deutlich gelesen, nämlich omit needless words.
Ja.
Alle Worte streichen, die unnötig sind. Alle nochs, alle danns. Alle wenn, Komma, so, die ganzen So's raus, was man also hat, Adjektive aufs Minimum beschränken, beziehungsweise es sei denn natürlich, man möchte jetzt hier möglichst
ein Jack Vance-haftes Fernsehen machen.
Genau, kann man gerne Adjektive. Auch durchaus, wenn man ein Abenteuer schreibt und eine Raumbeschreibung macht, da sind die Adjektive durchaus sinnvoll, aber dann eben gezielte Adjektive, sowas, dass man also generell sich hinter den Text nochmal anguckt und den kürzt. Das kann nicht schaden. Auch sollte man überlegen, was relevant ist. Also wenn es eh nur für meine Gruppe ist, ist fast alles relevant, was ein bisschen Emotionen in der Gruppe auslöst. Ob das jetzt die Todesgeschichte von sowieso ist oder ob das eine coole Szene war, die einem gut gefallen hat oder ob man Kritikpunkte mit aufschreibt oder was auch immer, da ist alles gut. Wenn man das für andere Leute machen will, schmeißt die 3 Seiten Hintergrundgeschichte vom Bösewicht vielleicht raus, sowas. Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist wahrhaftig kürzen am Ende. Und eigentlich sogar noch wichtiger ist, hinsetzen und den Kram auch fertig schreiben.
Ja, das stimmt, ja.
Irgendwo habe ich mal gelesen, in so einem Schriftsteller-Tipp, was auch immer, ob das ein Blog war, ich weiß es nicht mehr genau, aber die Aussage war, sehr viele Schriftsteller wollen gar nicht schreiben, die wollen geschrieben haben. Dann ist halt einfach Arbeit. Man muss da Spaß dran entwickeln, sich hinzusetzen und Worte aneinander zu reihen. Ich weiß, dass ich das am Anfang wahnsinnig anstrengend fand, weil man rumformuliert stundenlang und sich das dann hinterher durchliest und denkt, das klingt immer noch scheiße. Man weiß aber nicht, warum. Und das erfordert dann einfach Übung. Man muss halt einfach machen. Und wenn dann das erste Sehen vielleicht wirklich nur für die Spielgruppe okay ist, dann ist das ja auch okay. Es ist trotzdem ein tolles Andenken. Ne? Es ist so ein,
genau. Und genau. Man wird ja besser mit jedem weiteren. Ne? Also genau, das ist genau. Eben, ne, man fängt ja auch nicht an, perfekt Klavier zu spielen. Das heißt also, das entwickelt sich einfach, ja.
Genau, ne? Das Blöde dabei ist nur, beim Klavierspielen weiß man sofort, was man falsch macht.
Das ist
beim Schreiben halt nicht. Da kann es gut sein, dass man hinterher einen Text fertig hat, denkt, der ist super geil und dann gibt man dem irgendjemandem, der länger geschrieben hat und der liest eine halbe Seite und sagt, ja, tut mir leid, Kumpel, das ist Mist.
Ja.
So ist es halt, ist aber beim Fernsehen egal. Das ist ja das Schöne am Fernsehen. Wir rechnen alle mit einem Hobbyprodukt.
Genau.
Und es rechnet eben nicht nur derjenige mit dem Hobbyprodukt, der es macht, sondern eben auch die Leser. Und das sieht man dem Ding so ein bisschen an und das ist gut. Das setzt bestimmte Erwartungen und so weiter. Noch ein Tipp, was die Länge angeht. Es gibt ja eine Zeit lang gab es so eine Strömung, das wird, glaube ich, inzwischen nicht mehr verfolgt, war sehr kurz, dass man so Pamphlets macht. Das sind so wie Restaurant mitbringen Karten, irgendwie so DIN A4, was zweimal gefaltet ist und wo man dann so ein schmales Ding bei rauskriegt. Das ist dann eine Doppelseite mit 3 Spalten im Querformat. die dann halt gefaltet werden und dann kann man sich das angucken. Das ist auch eine schöne Länge, wenn man mal ausprobieren will, ob man auf sowas überhaupt Bock hat. Man muss ja dann auch ein kleines bisschen Layout muss man ja machen und dann muss man irgendwie ein Bild oder eine Karte reinkriegen oder so. Das ist eine schöne Länge. Also allgemeine Schreibtipps, können wir noch stundenlang drüber reden. Ich ja, glaube aber, das setzt auch Erwartungen, die wir vielleicht gar nicht erfüllen wollen mit so einem Sieb. Ne? Es ist klar, es ist immer gut, wenn man schön schreibt, aber wir wollen die Erwartung nicht zu hoch setzen, wir wollen den Erfolgsdruck nicht zu hoch setzen. Das ist ja der Sinn von dem Sieb. Ne?
Genau, wir wollen machen. Das ist der.
Wir wollen machen, ne? Genau. Insofern ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, mach den Scheiß fertig.
Jo.
Einfach hinsetzen und fertig machen.
Ja.
Und dadurch, dass ein Sieb kurz ist, kriegt man das halt auch hin.
Ja.
Und es ist einfach am Anfang ein bisschen Arbeit.
Ja. Noch ein Tipp von mir, auch sehr gut, haben wir beide ja auch viel Erfahrung. Such dir jemanden, mit dem du gern zusammenarbeitest und schreib zusammen. Das ist das Beste. Der eine macht das eine Kapitel, der andere macht das andere. Das ist super, da kommt man eben viel vorwärts. Und das Tolle ist, man kriegt dann nochmal ganz andere Eindrücke. Ne? Also wenn man zum Beispiel mit einer anderen Autorin zusammenarbeitet, kriegt man einen ganz anderen Einblick, wie man das aufbauen könnte. Und sie hat Ideen, du hast Ideen. Das sind alles Sachen, das läuft dann super gut zusammen. Und am Ende hat man ein gemeinsames Projekt gemacht und hat auch wieder gelernt, wie man eben mit jemand anderem zusammenarbeitet an so einem Schreibprojekt.
Ja, ich erinnere mich noch an unser erstes gemeinsames Schreibprojekt. Das war ziemlich cool. Wir haben telefoniert, haben, glaube ich, 2,5 Stunden telefoniert, haben eine Viertelstunde über das Abenteuer geredet. Und das hat dann aber genug Anstoß gebracht, dass wir eben weitergearbeitet haben.
Ja.
Als wir dann eine Woche später wieder 2,5 Stunden telefoniert haben und nur eine Viertelstunde über das Projekt, waren wir aber beide einfach einen Schritt weiter.
Ja.
Und haben dann eben an der Stelle weitergemacht. Und so hast du dann Sachen geschrieben, auf die ich irgendwie überhaupt keinen Bock hatte. Da bin ich dir immer noch dankbar. Ich habe dann dafür andere Sachen geschrieben und ein paar
Konzepte entwickelt
und wir haben das hat ziemlich gut geklappt bei uns beiden.
Und, definitiv.
Ja. Wenn ihr da jemanden findet, vielleicht ist da noch der Tipp, nicht unbedingt böse sein, wenn man den Eindruck hat, dass der andere weniger macht, als man es machen würde, als man selber gern machen würde oder zu einem anderen Zeitpunkt das macht. Weil Daniel und mir hat das wunderbar funktioniert. Wir haben immer ziemlich genau parallel gearbeitet, aber ich glaube, der Standard ist eher, dass man selber immer denkt, meine Güte, warum macht denn die andere jetzt gerade nichts? Ich würde doch jetzt gerne mit dem Projekt weiterkommen. Und da muss man sich halt hinsetzen und es selber machen. Und wenn man dann was präsentiert, macht dann das Gegenüber vielleicht auch wieder mehr.
Mhm. Wo man übrigens auch sich Hilfe holen kann, ist natürlich Rechtschreibung, Kommasetzung und solche Sachen. Da Kommasetzung bin ich sehr schlecht. Das ist immer wirr. Diverse Redakteure sagten mir schon, die wussten immer genau, wann ein Text von mir ist, weil die Kommasetzung so kreativ war.
Du nimmst immer eine Handvoll Kommas und wirfst die zufällig
in. Ja, genau. Irgendwo sind sie, die landen schon irgendwo an der Stelle, aber das ist ja nochmal was anderes. Um mal vorwärts zu kommen, im dritten Teil eben kann man sich ebenfalls Hilfe holen, und zwar geht es da um die Bebilderung und um das Layout. Zum einen kann man die Bebilderung sehr gut machen, indem man sich aus dem Fundus des 16., 17., 18. Jahrhunderts und noch früher bedient. Die Welt der gemeinfreien Grafiken ist gigantisch groß und voller großartiger Bilder. Es gibt ganz viele Fanzines, die das auch nutzen und darauf zurückgreifen, die vielleicht auch nur Aspekte nutzen und Collagen daraus erstellen oder sowas. Da ist also der Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Beim Layout gibt es verschiedene Optionen. Man kann einmal professionell InDesign oder andere Layout-Programme verwenden, die es so gibt. Man kann das Ganze mit Word machen, wie Andreas schon sagte. Das kann eigentlich ziemlich viel schon. Also dieses Fanzine beispielsweise wurde mit Word gemacht. Das ist also nicht so super kompliziert. Aber nicht nur mit Word. Ich habe sozusagen eine Mischung genommen aus dem digitalen Bereich und dem letzten Teil eben dem richtigen Oldschool-Bereich. Das heißt also, du beginnst damit, Sachen auseinanderzuschneiden und mit Tesafilm zurechtzukleben. Das funktioniert wie folgt. Ich zeige das einmal kurz, weil das vielleicht für diesen Teil ganz besonders interessant ist. So sieht das Master-Fanzine aus, also das, was anschließend auf den Kopierer kommt. Ich habe hier eben mir die Überschriften zusammengebaut, habe die entsprechend rausgerissen, mit Klebeband und einem Prittstift aufgeklebt auf farbigem Papier, und so sieht dann das Ergebnis aus, wenn man es kopiert. Man kann damit sehr viel Spielereien machen. Also wenn man sich das anschaut, die Rückseite sieht so aus, ist einfach nur mit Tesafilm aufgeklebt. Hier unten ist unsere Eule etwas reduziert. Und so sieht dann das Finale aus. Also da ist dann auch die besagte Eule. Und man kann da eben sehr, sehr nette Sachen mitbauen. Da kann man viel experimentieren. Ein paar Tipps, wie das geht, steht in diesem Zine, was man mittlerweile auch als PDF herunterladen kann. Das werden wir im Laufe des Tages online stellen und dann kann man sich das selbst ausdrucken. Die Sache ist, ist wirklich nicht zu verkennen. Also diese Mischung aus beidem finde ich ganz schön. Man sieht es übrigens auch sehr gut. Ich habe es nicht hingekriegt, in Word Seitenzahlen zu machen. Ich musste sie von Hand reinschreiben. Das war mir völlig, das habe ich wirklich nicht hingekriegt. Und ja, so ist es eben.
Was übrigens auch, noch ein Tipp, was das Programm angeht. Es gibt einige Leute, die machen sehr hübsche Sachen mit Google Docs wahrhaftig.
Oh, auch nicht schlecht.
Ja, Google Docs hat inzwischen die Möglichkeit, zwei Spalten anzulegen pro Seite. Und man kann ja die Seitengröße auch wählen. Und wenn man dann ein bisschen größere Schriftart nimmt und das Ganze auf A5 setzt, dann braucht man, also wir wollen ja im Sinn sowieso keine zwei Spalten haben wahrscheinlich, sondern nur eine, soll ja kleinformatig sein. Also soll ja A5 sein, damit wir auf A4 drucken können, falten und heften.
Genau.
Dann brauchen wir noch eine Spalte, aber es gibt da einige, die sehr hübsche Ergebnisse. Google Docs hat ja auch eine Menge Schriftarten, mit denen man rumhantieren kann. Man kann da eine Menge mitmachen. Übrigens, hier ist eine Zwischenfrage, die sich auf was bezieht, was wir vorhin gesagt haben. Und da wir beide im Redefluss waren, habe ich das eben gerade erst gesehen. Und zwar ging es um meinen Schreibtipp mit den 3 Seiten Hintergrund für den Bösewicht, die ich vermeiden würde. Hier fragt Exaleben Tore, wenn ich das richtig ausspreche, dass ein Zine ja was sehr Persönliches wäre und wie es denn ist, wenn man drauf stehen würde, dass der 3 Seiten Hintergrund hat und dass man, wenn man das cool findet. Was ihr cool findet, macht ihr natürlich. Ja, es geht darum, wenn ihr es geil findet, dann macht ihr das so, wie ihr das haben möchtet. Ich weiß nur aus der Erfahrung von viel Abenteuerschreiberei und von viel ja inzwischen auch Redaktionsarbeit und von Redakteuren, die meine Sachen bearbeitet haben, dass eben diese 3 Seiten Hintergrundgeschichte meist nicht spielrelevant ist. Die ist halt, finde ich, vielleicht cool, aber die trägt zum eigentlichen Spiel selten viel bei, weil die Spieler die Hintergrundgeschichte eben nicht mitkriegen. Und deswegen ist das was, was ich als Redakteur, wenn ich ein Abenteuer betreue, immer streiche, weil es dem Spiel nichts hinzufügt. Da das Zine, wie gesagt, was sehr Persönliches ist, macht, was ihr wollt. Und wenn es für eure Gruppe ist, ist es sowieso völlig egal. Ja. Ne, dann ist es ja für euch, dann ist es eine Erinnerung. Bloß, wenn es an die Veröffentlichung geht, ist es immer ganz gut, wenn es spielrelevant ist, was ich da aufschreibe. Und zu viele Hintergründe sind es häufig nicht.
Genau, das ist glaube ich, ein guter Tipp. Ja, genau. Ja,
genau, ne? Also das zu meiner Erklärung. Wenn ihr es geil findet, macht ihr es bitte.
Wir sind mit unserer Textarbeit und dem Layout fertig. Und wir beginnen jetzt, das Ganze zu vervielfältigen, und zwar zu drucken. Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, wir können, wenn wir es mit digital erstellt haben als PDF, können wir es ohne Probleme an eine Druckerei schicken. Es gibt genug Druckereien mittlerweile, die genau sagen, wie das Format sein muss, mit Beschnitt und so weiter drumherum. Und dann kann man das einfach herstellen. Es geht auch bei diesem Format und bei diesen Seitenzahlen sehr günstig. Das ist wirklich nicht problematisch. Das spart einem viel Arbeit. Aber ein bisschen Spaß, Patrick wird mir da bestimmt nicht zustimmen, ein bisschen Spaß geht dabei verloren. Weil es ist auch irgendwie cool, das Ding wirklich von Anfang bis Ende selber herzustellen. Weil das hat man heutzutage so selten. Wenn wir irgendwie was herstellen, irgendwie für, also ein DCC-Abenteuer, geben wir das natürlich auch der Druckerei. Weil das geht einfach nicht. Du kannst eben nicht 500, 700, 1000 Exemplare von irgendwas herstellen. Da geht dann irgendwann der Tacker kaputt. Also das funktioniert nicht. So. Und dann tut auch die Hand irgendwann weh. Das ist auch nicht cool. So.
Marco, heißt also, dass wir das Cover irgendwie kaschieren müssten und auf Pappe drucken und falten. Und das
geht einfach.
Ist natürlich Quatsch. Das ist Bocklet. Das ist, ja.
Wenn man das aber machen möchte, wie gesagt, überhaupt, ne, das könnte man theoretisch gesehen auch machen. Also, ne, es gibt auch diese Methode, wenn du es nicht zur Druckerei gibst und du es wirklich von Hand machst, dann legst du es auf den Kopierer. Dann wird eben aus diesem Ding so ein Ding und dann musst du es eben von Hand machen. So, und jetzt gibt es verschiedene Varianten. Also man kann, da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In der Fassung, die Andreas von dem Fernsehen hat, ist die Papierdicke überall gleich und sie ist auch einfarbig. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, ein Cover zu verwenden, was eben dickeres Papier ist, farbiges Papier, was auch immer. Ich mache jetzt schon mal ein Beispiel. Der altgediente Trodox beispielsweise.
Das hat eine blaue Umschlagseite, vorne und hinten. Ja. Und innen ist es dann weißes Papier. Ja. Da sieht man dann eben, wie man das machen könnte. Und da kann man ganz viele verschiedene Varianten machen. Es gibt erstmal ziemlich viele Papierfarben. Es gibt Papier in unterschiedlicher Dicke. Es gibt mattes Papier. Es gibt glänzendes Papier. Es gibt matt glänzendes Papier. Also es gibt genug Varianten, die man nutzen kann. Und das ist eigentlich ganz cool. Da kann man viel rumexperimentieren und da kann man auch sehr viele schöne Sachen bauen. Wenn das erledigt ist, muss man das teilen. Und jetzt empfehle ich etwas, was mir Patrick vermacht hat im Moment. Also zumindest befindet er sich hier bei mir. Es ist Patricks Tacker. Dieser Tacker hat bereits mit Patrick zusammen Schülerzeitungen gemacht, die ich erfahren habe. Und jetzt denkt ihr natürlich, ah, das ist ja nur ein ganz normaler Tacker. Der ist ja eigentlich gar nicht so beeindruckend. Aber der kann etwas, was unglaublich wichtig ist für das Fernsehen machen. Und zwar kann man den hier ausklappen und dann kann er entsprechend tacken. Also das heißt, wir können unser A4-Blatt nehmen, es so ansetzen, muss es so machen, und man kann hier dann eben festtackern und dann hat man eben ein Heft gemacht. Das ist sehr viel einfacher als beispielsweise mit einer Reißzwecke Löcher hier reinzumachen und dann die Heftzwecke von Hand reinzudrücken und umzudrehen. Habe ich auch schon gemacht. Kann ich nicht empfehlen, ist sehr viel Arbeit und sehr friedlich. Es gibt aber noch eine Variante von diesem Tacker. Und zwar gibt es Tacker, die sind sehr lang. Da funktioniert das auch.
Genau, warte, so ein Ding habe ich hier rumstehen, glaube ich.
Genau, ich dachte, du hättest ihn gerade geholt.
Ich habe das hier ist ein Langarm-Tacker.
Sehr gut.
Da stellt man hier ein, auf welche Länge man das gerne haben möchte. Und dann tackert der einfach. Die Dinger sind finanzierbar. Ich glaube, der hat 25 oder 30 Euro, ich glaube 25 Euro oder sowas gekostet. Das ist okay, das ist ein stabiler Leitz-Tacker. Da kann man einiges mitmachen. Ich wollte noch eine Alternative zu Daniels, weil der da sieht sehr, sehr stabil und sehr professionell aus. Das hier ist die kleine Variante davon mit den kleinen Klammern. Kann man auch ausklappen. Ja. Habe ich bestellt. Ich glaube, erschreckenderweise ist das Ding für 7 Euro, 8 Euro aus China gekommen. Aber gut, manchmal ist es so. Der ist aber, muss ich auch sagen, nur so mittelgut, weil der hier relativ viel Spiel hat. Und wenn man da ein ganz kleines bisschen schräg drückt, dann verknüpfen sich die Klammern. Das ist
nicht spätestens so. Jetzt würde es mich nicht wundern, wenn wir die Hälfte der Zuschauer verloren haben.
Okay, Entschuldigung, dann höre ich jetzt
auf. Ich meine, wir reden gerade über Tacker. Also ich weiß, es gibt bestimmt einen YouTube-Kanal, der sich auch mit Tackern beschäftigt. Also es ist irrsinnig. Aber ich glaube, wir beide sind auch Leute, die gerne in den Bürobedarfsladen gehen und damit, wie im Spielzeugladen durch die Gegend laufen. Ja.
Es gibt erstaunlich viele Rollenspieler, die das machen.
Ja,
gerne in Bürofachgeschäfte gehen, was als Staples oder sowas. Da könnt ihr stundenlang rumlaufen und könnt mir überlegen, was ihr. Und nur um hinterher festzustellen, dass ich den Mist zwar gern hätte, aber nicht brauche.
Ja,
aber ja,
genau.
So ist es, genau.
Ja. Wenn man all seine Sachen tackert und fertig gemacht hat, dann kommen wir schon zum fünften und letzten Schritt, dann muss das Ganze raus. Ne? Man muss irgendwie das Ganze. Man könnte das im örtlichen Rollenspielladen hinterlegen, man könnte es auf einem Blog bewerben, man könnte Rezi-Exemplare dazu rumschicken, man kann es in die gratis Rollenspieltagskiste reinschmeißen, den Verein schicken, was auch immer. Aber es sollte dann raus und unter die Leute. Und früher war das so habe ich es gelesen, also ich bin ja auch nicht so alt, dass ich diese Fanzine-Kultur hier in Deutschland so unglaublich stark mitbekommen habe. Aber Die Idee eben dahinter, dass wenn du ein Fanzine machst und du von einem anderen Fanzine haben möchtest, dass dann getauscht wird. Das ist so ein typisches Ding in der Zine-Community und das finde ich irgendwie ganz gut. Du kannst das aber auch einfach irgendwo liegen lassen, in der Bibliothek oder wo auch immer. Und vielleicht findet es irgendjemand und findet es cool und ist irgendwie interessiert daran, etwas davon zu erfahren, wie deine tropische Insel aufgebaut ist, die du für deine Pathfinder-Runde gebaut hast oder so.
Ja. Genau, ich habe hier noch einen Audiokommentar, einen schriftlichen Kommentar von Martin Dürr, der sagt, dass das kostenlose Desktop-Publishing-Programm Scribus eventuell noch.
Ja, geht. Auch gut.
Das kann man nehmen. Für kleine Sachen ist das auch okay. Ich fand das sehr anstrengend, weil die Einstiegshürde relativ groß ist und weil das relativ langsam war, als ich es damals benutzt habe. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen gebessert hat. Aber ja, das funktioniert und als Einstieg, um sich mal so ein DTP-Programm anzugucken, ist das ziemlich gut. Sonst habe ich noch, ich habe mir gekauft von Affinity, den Affinity Publisher. Der kostet, glaube ich, 55 Euro und ist ein ziemlich gutes DTP-Programm, was sicherlich, ich habe jetzt die Details natürlich nicht verglichen, so viel Publishing mache ich auch nicht, so viel Layout, aber das ist wirkt auf den ersten Blick erstmal so, als würde das an InDesign rankommen. Muss man dann im Detail gucken und kostet halt sehr viel weniger. Das kostet einmalig 55 Euro. Das klingt jetzt nach viel Geld, aber wenn man überlegt, wie teuer InDesign ist, das kostet, glaube ich, in 2 Monaten so viel. Insofern kann man sich das mal angucken. Nur für ein Zine reicht aber wirklich auch Google Docs oder Word erstmal. Da muss man da keine große, oder LibreOffice oder irgendwie kostenlose Varianten. Da muss man nicht hoch einschalten. Oder halt mit Scribus mal rumspielen. Wie gesagt.
Kann aber wirklich empfehlen, die Schere, Klebstoff-Variante zu nutzen. Also das ist tatsächlich unmittelbarer wird es nicht mehr. Also das ist wirklich toll, das irgendwie zu machen und man sieht sehr schnell das Vorankommen und so und man hat wirklich ein Monument für die Ewigkeit. Also
ja, insofern. Das stimmt. Ich würde sagen, so ein Zine mit Klebstoff und Papier zu machen, ist vergleichbar mit dem Unterschied durch eine schöne Landschaft mit dem Auto fahren und durch sie hindurchwandern. Durch den Durchwandern ist anstrengender, aber direkter. Und jeder, der mal das mal verglichen hat, weiß, wovon ich rede. Das ist einfach mal was anderes. Stimmt ja. Schon. Ist auch mal eine coole Sache. Ich muss gestehen, ich wäre zu faul. Aber ich bin ja auch mehr der Schreiberling. Mir geht es ja immer mehr um den Text. Und das Layouten kommt dann an zweiter Stelle. Und ich würde dann vermutlich einen Word-Text nehmen, würde dann ein PDF draus machen und das dann einfach als Broschürendruck drucken und mir falten.
Das kann man auch das funktioniert unproblematisch. Ja, genau. Ist überhaupt kein Problem.
Die schnellere Variante.
Das waren sozusagen die 5 Schritte, wie man ein Fanzine macht. Und für die letzte Phase dieses kleinen Workshops, wir blicken kurz auf die Uhr. Wir nähern uns schon so langsam dem Ende. Wenn jetzt noch Fragen kommen, kann ich das machen. Wir beide können sie beantworten. Und ich zeige währenddessen mal so ein paar Fanzines, die ich so habe. Und zwar, bitte? Okay, also das ist wie gesagt schon Trodox, eines, ich glaube, mittlerweile noch das älteste aktive Fanzine, was in Deutschland existiert, mit zahllosen Themen, Private Eye, Cthulhu, es gab mal eine Malmsturm-Sonderausgabe, ich habe, glaube ich, auch mal ein Pendragon-Abenteuer hingeschickt und so. Ist sehr cool, gibt's noch, kann man sich noch organisieren, ist alles noch da. Dann habe ich zum Beispiel den Black Pudding. Das ist ein sehr hübsches OSR-Fanzine. Hier auf der Rückseite sieht man so einen schönen Charakterbogen. Und das ist sogar so oldschool, dass es handschriftlich gemacht ist. Das ist natürlich das könnte ich gar nicht, weil ich überhaupt die Handschrift dafür gar nicht habe.
Also, ja, der zeichnet das ja auch alles selber, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, ja.
Also das ist ziemlich ziemlich beeindruckend. Also sowas ist natürlich toll, wenn man das Talent hat und das so kann, dann ist das super. Wenn man das Talent nicht hat, aber gerne sowas machen möchte, muss man jemanden suchen, der gut zeichnen kann und Bock hat. Dann geht das, dann kriegt man das auch hin.
Noch ein Tipp übrigens, Black Pudding gibt es bei Drive-Thru, ich glaube als Pay What You Want.
Wenn man das gerne
angucken möchte.
Dann habe ich noch was, und zwar habe ich hier Dagon. Das ist ein Magazin, ein Fanzine zum Thema Cthulhu-Mythos mit Szenarien und so weiter aus England, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch sehr oldschoolig. Das hat nämlich noch diese sehr kleine Schreibmaschinenschriftart, die sehr schwer zu lesen ist übrigens. Also finde ich gar nicht so angenehm. Und hier gibt's aber wahnsinnig viele Szenarien. Hier eins von Mark Morrison zum Beispiel, den man auch von anderen Cthulhu-Publikationen kennt. Und das ist auch wirklich sehr cool. Also hier auch sehr oldschoolige Zeichnungen und so. Schon nicht schlecht. Übrigens eine TED-Klein-Sonderausgabe.
Wenn der mal ein bisschen mehr geschrieben hätte.
Ey. Ja.
Das ist wirklich, ich glaube, 5 Kurzgeschichten und ein Roman. Mehr war es ja nicht. Oder sogar nur 4 Kurzgeschichten, ich weiß gar nicht.
Aber ich war toll.
Gefunden und die waren wirklich beeindruckend. Ja. Die waren wirklich gut.
Sehr cool, ja. Hier das Book of Dark Wisdom, nochmal Cthulhu als Szenario. Das sieht dann schon wieder ganz anders aus und hat, wie man hier sieht übrigens, ist ein Softcover. Mhm. Also das ist dann auch schon wieder etwas professioneller. Und da können wir mal ganz kurz auf die Vor- und Nachteile von Softcovern ein. Vorteil ist, du hast einen Buchrücken. Da steht drauf, was es ist. Sieht man natürlich beim Fanzine nicht, ist klar. So. Der Nachteil ist aber, dass du das Softcover niemals komplett aufschlagen kannst. Also es bleibt nie auf dem Tisch liegen. Oftmals tendiere ich dann wirklich zu der einfachen Klammerheftung. Also das hat echt große Vorteile.
Ja, nicht umsonst ist das bei den DCC-Abenteuern sehr praktisch, weil wenn die halt offen auf dem Tisch liegen, kann man damit viel leichter leiten, als wenn man immer die Hand draufdrücken muss.
Ja, genau.
Weil die in Softcovern sind.
Ne? Genau.
Ganz kurz, hier sind noch mal ein paar Fragen
im Chat. Ja, bitte.
Und zwar, Exeleben Tor H, Tore H, wie auch immer, lässt nochmal fragen, ab wann das Zine-Format keinen Sinn mehr gibt. Er hat versucht, ein eigenes Zine zu machen und ist jetzt inzwischen bei 70 Word-Seiten angelangt. Nicht unbedingt wahnsinnig viel Text, aber halt viel Material. Und er weiß jetzt nicht, ob A5 überhaupt noch Sinn macht und ob das noch praktikabel ist. Das müsste man sich mal angucken. Ich glaube, Heftung kann man drucken bis maximal 80 Seiten. Wenn man das selber drucken, heften und dann also mit einem Tacker machen will, kommt man durch die 80 Seiten schon nicht mehr durch.
Da muss man
also wirklich dann mit der Heftzwecke vorlochen. Und das so zu falten, dass es dann auch zubleibt und nicht so aufsteht, weil man eben etwas andere, die anderen haben mehr die Möglichkeit, die äußeren Seiten mehr drumherum zu legen sozusagen, das ist dann das professionelle Falten. Und das kriegt man halt zu Hause nicht so hin. Ich glaube, das ist dann für die Eigenherstellung nicht mehr so wahnsinnig praktikabel. Man könnte auf A4 gehen und wenn eine Option ist, das drucken zu lassen, dann ist es sowieso egal. Dann kann man auch sich das fertig machen, druckt es dann bei einer beliebigen Online-Druckerei, nimmt dann halt ein kleines bisschen Geld in die Hand, aber man druckt dann ja nur 4 oder 5 Stück, dann geht das ja.
Ne? Aber warum nicht einfach mehrere Ausgaben machen?
Genau, das ist dann die nächste Frage, dass man das aufteilt. Was man auch machen kann, wenn man es anderen Leuten zugänglich machen kann, ist kürzen. Es gibt kaum einen, da sind wir wieder beim Kürzen, ne? Es gibt kaum einen Text, der nicht davon profitiert, dass man ihn auf ein Dreiviertel kürzt. Und wenn man da mal die Sachen, die man vielleicht nicht ganz nötig findet, rausschmeißt und sich auf das Wichtigste konzentriert, kriegt man ein sehr konzentriertes Heft, was dann vielleicht mehr Spaß macht zu lesen, wenn man nicht involviert ist. Für ein privates Ding würde ich mal gucken. Kann man auch auf A4 gehen und dann halt einfach entweder auf A3 im Copyshop dann ausdrucken, ne, wie das mit der Schülerzeitung damals gemacht wurde, wie Patrick vorhin schrieb. Dann druckt man es halt auf A3 oder kauft sich einen A3-Drucker, die sind ja inzwischen auch bezahlbar und heftet das dann. Oder man lässt es sich halt drucken. Ne? Oder man zur Not nimmt man sich eine Klammerschiene und Klammerzeit zusammen. Das wird ja auch gemacht.
Geht auch, ja.
Ja.
War noch eine Frage?
Nee, hier ist noch die Anmerkung, dass InDesign sehr teuer ist. Das stimmt, das hat man ja erwähnt. Ne? Also dieses Affinity Publisher ist definitiv günstiger. Und ich finde es sehr praktisch und sehr schnell. Für den Hobbybereich, Profibereich kann ich wirklich nicht sagen, bin ich nicht Profi genug für. Scribus funktioniert für den Hobbybereich ein bisschen anstrengender, meiner Erfahrung nach, aber ist auch gut. Und wie gesagt, Word tut's auch.
Mhm, ja. Sehr gut. Währenddessen, ich zeige noch mal kurz ein anderes Fanzine, was ich sehr interessant finde. Das ist Undercroft. Das ist ein Fanzine von dem Milsonian Arts Council, die wahnsinnig tolle Sachen haben. Und hier sieht man dann zum Beispiel, ne, das ist dann durchaus so eine Public-Domain-Grafik, die man dann verwendet hat. Und die haben was besonders Cooles gemacht, das kann man nämlich auch machen. Man kann nämlich sein Fanzine natürlich auch so einen gewissen Authentizität geben, wenn man möchte. Und zwar, wenn man es eben original kauft vom Macher, dann gibt es da einen kleinen Stempel, dass es auch wirklich original vom Macher ist. Und das finde ich natürlich ganz cool, weil du kannst es natürlich als PDF veröffentlichen, du kannst auch rotes Papier holen, du kannst es alles nachbauen, nur diesen coolen Stempel kriegst du dann natürlich. Ne, das ist dann das Zeichen dafür, dass es dann ein Original-Fanzine ist. Wenn man sowas mag, also solche Geschichten kann man natürlich immer machen.
Ja. Also hier sind noch Fragen aufgetaucht. Ja. Welches Papier sich für welchen Umfang eignet?
Ja, wenn das Papier, je dicker das Papier ist, umso schwieriger wird es, es zusammenzufalten und dann anschließend zu heften.
Bei 20 Seiten würde ich vielleicht 90 Gramm nehmen, weil das einfach ein kleines bisschen stabiler ist. Und sonst das Standard-Büropapier, was man überall kriegt, 80 Gramm. Tut es für den Zweck auf jeden Fall. Man kann auch hier so Umweltpapier nehmen, wie das hier für das, wie mache ich ein 7 genommen wurde, je nachdem, wie doll das Retro-Gefühl sein soll, sag ich mal. Ja. Kann man da beliebig rumhantieren. Ich würde das mal, wenn man das am heimischen Drucker macht, kann man das ja mal ausprobieren. Aber ich denke, Cover halt kann man dicker machen. Und innen würde ich 80, 90 Gramm, 100 Gramm, nur dann, wenn man wenig Seiten hat und wenn man es ganz besonders hochwertig haben will.
Ja.
Hier war noch eine Frage. Nee, noch eine Anmerkung. Im Bürobedarf gibt es auch recht günstige Geräte für Ringheftung. Ja?
Ja, stimmt.
Und es gibt diese Plastikringheftung, die ist wirklich sehr günstig. Da kauft man sich ein paar Ringe und kann dann da loslegen. Das ist einfach und schnell. Ich hatte hier irgendwann Wassereinbruch und meine ganzen Heftermöglichkeiten, was ich mir im Laufe der Zeit so angeeignet habe, mit Kleben und ich weiß nicht, was ich da alles für Kram gekauft habe, damit ich meine PDFs irgendwie heften kann. Völlig bekloppt. Das ist alles weggeschwommen und daraufhin musste ich mir dann überlegen, was ich mir nachkaufe. Und ich habe dann einmal mehr Geld in die Hand genommen und habe mir ein Metall-Spiral-Heft-Dings gekauft. Das Ding wiegt gefühlt eine Tonne. Und dann muss man halt diese Spiraldinger kauft man dann halt auch. Die kommen dann in so Pizzakartons, sehr cool, irgendwie so aufgereiht auf Papier, so dass man die dann so rausziehen kann, weil die ja so ein bisschen festgemacht sind. Und dann kann man das dann einfach, das ist im Endeffekt nur eine Möglichkeit, was reinzuklemmen und dann zu Druck aufzubauen, dass die zusammengedrückt werden. Und dann hat man richtig eine Spiralheftung aus Metall. Das sieht dann sehr professionell aus. Aber ich glaube, das Ding hat dann auch irgendwas Dreistelliges gekostet. Also unterer Bereich, irgendwie 100 Euro, 150 Euro, irgendwie sowas. Da muss man dann schon überlegen, ob man da Bock drauf hat. Ich habe es nur deswegen gemacht, weil ich Geld von der Versicherung hatte und halt sehr viele Bindemöglichkeiten zu einer hochwertigen zusammenfassen wollte. Ja, die steht jetzt im Keller und nimmt viel Platz weg.
Sehr gut. Ich habe noch zwei, drei Fanzines und dann kommen wir auch zum Ende. Ich ist einmal Warmskin von Gavin Norman. Darin beschreibt er ein Kampagnen-Setting, eben Dolmenwood, auch sehr schön gemacht. Wurde auch so im Laufe der Zeit hat sich auch, glaube ich, so ein bisschen das Layout verändert. Das lernt man natürlich dann auch. Man guckt dann eben, was funktioniert gut, was lernt man so Neues. Dann gibt es natürlich noch sehr besonders aus der DCC-Community den Gong Farmers Almanach. Das ist eine Sammlung von Fanzines, die immer zur GenCon erscheint. Und das sind Einzelhefte, die dann anschließend zu einem Buch zusammengefasst werden. In diesem Ding, das war, glaube ich, der erste aus dem Jahr 2015, da gab es sieben oder sechs Hefte waren das, die dann immer zu einem bestimmten Thema waren und die dann kostenlos verteilt werden. So, das ist 2015. Im Jahr 2019 gab es zwei Bände. Das war so viel Material, dass die zwei Bände herstellen mussten. Das konnte man nicht mehr in einen binden. Und das ist schon ziemlich krass. Also das ist ein Bereich, den ich wahnsinnig beeindruckend finde.
Ja, stimmt schon. Aber es ist halt auch viel Material, wo man sich durchlesen muss, mit dem man nicht immer was anfangen kann.
Nee, natürlich nicht. Aber es ist halt aus
Fansicht, sich das hinzustellen, ist schon irre gut. Und das ist halt, hat halt auch diesen ganzen Retro-Charme. Die Dinger kann man auch alle kostenlos runterladen übrigens. Die sind dann aufgeteilt nach Themen in verschiedene Heftchen, die man sich dann einzeln selber ausdrucken kann.
Ja.
Also, aber das ist die hier Print-on-Demand-Version. Ich glaube, bei Lulu oder sowas kriegt man das, bin ich ganz sicher. Ist natürlich wirklich toll.
Ist fantastisch, ja. Ganz kurz noch zwei Sachen. Einmal hier super, super oldschool. Das ist Bomain. Das ist ein Pendragon-Fanzine. Das ist hier also auch tatsächlich mit sehr viel
Ist übrigens unscharf, wenn du das so nah an die Kamera hältst.
Dachte ich mir schon, dass das alles ein bisschen schwierig ist, aber man versucht, vielleicht funktioniert es ja. Aber das ist auch ganz cool. Und dann haben wir natürlich auch ein Fernsehen gemacht, und zwar einmal den Trichter, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, das ist dann unser Fernsehen, haben wir aber auch selber nicht hergestellt, das hat die Druckerei hergestellt, einfach weil du so viele herstellen lassen
musst. Ja, und professionelles Layout und so.
Genau.
Also, ja,
das ist schön. Und damals natürlich, so hat das ja angefangen, dann hier zumindest auch so vielleicht ein bisschen verlegerisch war dann das Fernsehen Cthulhus Ruf, was wir dann hergestellt haben, was wir dann eben auch herstellen, in der Druckerei herstellen ließen. Das geht ja nicht. Hier ist zum Beispiel ein Szenario, glaube ich, von Stefan. Genau, der hat ein Piraten-Szenario geschrieben dazu. So, jetzt habe ich noch kurz eine Ankündigung. Und zwar, nachdem wir jetzt alle so viel über Fanzines gelernt haben, möchten wir gerne zu einem Wettbewerb aufrufen, und zwar einem Fanzine-Wettbewerb. Diese Idee stammt nicht von mir, die stammt von Kait Ramdani. Der hat mich nämlich zwischenzeitlich mal angeschrieben und sagte, er hätte sehr viel Spaß mit dem wie mache ich ein Fanzine, und hat dann angefangen, so ein Fanzine zu machen. Und ich fand die Idee sehr cool. Und wir haben uns überlegt, dass wir das ebenfalls machen. Und zwar werden wir demnächst, wenn wir online aufrufen, zu einer kleinen Aktion Fanzine machen. Und ihr müsst dann selber ein Fanzine gestalten, davon 20 Exemplare mindestens an uns schicken. Und wir können die dann im Shop sozusagen für den Preis verkaufen. Und dann wird alles zu einem wohltätigen Zweck gespendet, was dann zusammenkommt. Das finde ich eine coole Aktion und sorgt sozusagen dafür, dass die Leute aktiv werden. Und ihr könnt das zu allen Sachen machen, die wir irgendwie rausgebracht haben an System. Und es kann natürlich auch einfach irgendwas Allgemeines zum Thema Rollenspiel sein. Also, weiß nicht, Kochrezepte für den Spielabend oder hier eine Liste von Adjektiven, die du brauchst, um ein Horrorszenario zu machen oder was auch immer. Oder alles Mögliche, was einem so einfällt. Die genaueren Sachen geben wir alle noch bekannt. Also das kommt dann vielleicht im Laufe der Woche, machen wir so einen kleinen Blog-Eintrag, wo ich das so ein bisschen allgemeiner nochmal aufschlüssel und erkläre, wie das funktioniert. Aber ich möchte hier nochmal Kai danken für diese tolle Idee und ich hoffe natürlich auf reichlich Zuspruch. Im Idealfall ist es so, dass wir im nächsten Jahr dann auf der Spielemesse so einen ganz eigenen Ständer haben, wo man diese ganzen Fanzines dann drin hat, und dann kann man sich da überzeugen, was es dann alles für cooles Zeug gibt aus der Community. Das fände ich klasse und ich hoffe, dass da viele Leute Interesse daran haben. Sehr gut.
Super.
So, dann gut. Letzte Fragen oder sind wir
durch? Sind da Fragen aufgetaucht? Habe ich irgendeine Frage übersehen, die irgendwie zu weit nach oben gewandert ist, bis ich endlich mal wieder hingeguckt habe? Dann habt ihr jetzt Gelegenheit, noch kurz was reinzutippen. Deadline wird gefragt.
Die Deadline ist der 30. September oder ist es der 31. September? Ich bin gerade nicht sicher.
September hat nur 30.
Sehr gut, dann ist es der 30. September.
Genau, Martin Dürr sagt, tolle Idee, finde ich auch, sehr gut.
Cool,
also 30.
Alles klar. September. Ja. Klasse. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn noch weitere Fragen aufgetaucht sind, die vielleicht auch zum Thema DCC sind, gerne dranbleiben. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Und
genau, dann geht's
dann für DCC. Dann im nächsten Workshop. Genau.
Alles klar.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss.